Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute, wie ihr seht, mal mit einer Live-Version und nicht via Zoom oder Riverside, was ich sonst nutze. Denn meinen heutigen Gast, den kenne ich über mein Netzwerk Die wichtigste Stunde, und er hat vor kurzem tatsächlich mal einen Vortrag gehalten, der mich ja sehr inspiriert hat, wo ich viele Parallelen gesehen habe, denn er kommt auch aus dem Vertrieb. Er ist aktuell Sales Director eines internationalen Unternehmens, eine sehr, sehr bekannte Premium-Fitnesskette, Homesplace, wer sie nicht kennt. Dann hier als Name noch ergänzt, er hat eine Personalverantwortung von mehr als 300 Mitarbeitern und dementsprechend enorm viel Erfahrung, was die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, von Menschen angeht. Und ja, er greift zurück auf eine Erfahrung von mehr als 10.000 Verkaufsgesprächen. Also Verkauf auch hier heute im Podcast wieder ein Thema. Und ich bin total gespannt, weil er neben seinem Angestellten-Dasein halt auch immer wieder unternehmerische Züge hat. Er betreibt zum Beispiel ein eigenes Fitnessstudio. Und ja, auch darüber möchte ich mit ihm sprechen, wie das überhaupt geht, in der, ich sag mal, mit so viel Verantwortung, mit so viel Arbeit dann zusätzlich sich auch noch eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Lukas Barth.
Ja, danke dir für die Einladung. Schön, dass ich hier bin.
Ich habe gerade schon gesagt, oder deine aktuelle Situation skizziert. Willst du mal so einen kleinen Blick geben? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen anfangen. Jeder Mensch stellt sich ja irgendwann im Leben so ein bisschen die Frage, wo soll es hingehen? Und das war bei mir schon relativ früh. Ich hatte immer natürlich so ein bisschen die Kontroverse auch mit den Brüdern. Das heißt, man hat natürlich immer geschaut, wer ist der Stärkste und der Kräftigste. Und damals wollte ich immer meinen Brüdern und meinen Eltern beweisen, da geht mehr im Leben. Und wenn man auf dem Dorf aufwächst, dann zieht es einen irgendwann mal in die große, weite Welt. Und das war mit mir schon damals, da war ich 12 Jahre erst alt. Und ich bin schon mit 13,5 auf ein Leistungsinternat gegangen. Das heißt, mein Traum war es immer, erste Bundesliga Basketball zu spielen. Und dementsprechend war das einer so meiner Punkte, wo ich sage, das hat mich sehr persönlich auch irgendwo weiterentwickelt. Weil wenn man diesen Sprung alleine schon mit 14 von zu Hause aus wegmacht, 13,5, 14, dann muss man natürlich lernen, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Und ich habe mir damals den Weg oder beziehungsweise das Ziel dann auch nicht nur gewünscht, sondern auch erreicht. Habe dann in der ersten Bundesliga gespielt und habe da sehr, sehr viel investiert. Und wenn man 7 Tage die Woche trainiert, morgens, mittags, abends, ich glaube, dann lernt man auch das Thema Disziplin. Ne? Das ist dann halt mal so ein Thema. Und dann kam eine schlimme Sportverletzung. Das hat mich natürlich von heute auf morgen aus meinem Leben gerissen. Wenn man bis dato nichts anderes macht außer Sport, Sport, Sport und dann nimmt jemand dir alles weg, was du hast, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht unbedingt das Optimalste. Und dann war ich kurz davor, mir selbst das Leben zu nehmen damals, weil ich einfach gesagt habe, das ist mein Ein und Alles. Wo andere Menschen am Wochenende gesoffen haben und etc., habe ich trainiert. Und es gab rund um die Uhr nichts anderes als Basketball. So, ich könnte auch mal sagen, das war aber nicht nur meine beste Freundin, das war auch meine Freundin, der Basketball. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben? Willst du es natürlich irgendwie auch nicht wegwerfen? Und damals habe ich so einen Satz gelesen, den fand ich damals sehr, sehr gut. Erinner dich doch mal, warum du angefangen hast. Und oft ist es so, wir sind auf einem Weg unterwegs und dann vergessen wir, warum wir eigentlich begonnen haben. Und wir sagen, ach, das lohnt sich nicht mehr, lass mal aufhören. Und wenn du dann zurückgehst und sagst, nee, warte mal, da war mal jemand, der hat gesagt, das schaffst du und das willst du. Und dann erinnerst du dich daran und dann sagst du, okay, weißt du was? Nee, das ziehst du durch. Und ich habe immer gesagt, ich habe so ein Bild im Kopf, das möchte ich erreichen, sei es sportlich als auch beruflich. Und dann ging das relativ schnell, dass ich mich über diese Sport- und Fitnessbranche Namen gemacht habe und habe dann für sehr große namentlichen Unternehmen in der Branche gearbeitet. Und ja, mittlerweile kann man jetzt sagen, nach 15 Jahren habe ich jetzt über 300 Mitarbeiter, die ich leite. Wir sind ein internationales Unternehmen und ja, habe da mehr als viel Verantwortung, was mir sehr viel Spaß macht und hatte da diverse Herausforderungen, wo wir gleich nochmal gerne darüber sprechen. Und ja, es ist eine sehr, sehr interessante Zeit, weil auch die Generationen und der Markt sich sehr stark verändert. Und da bin ich sehr dankbar über diese Entwicklung und da können wir gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen.
Ja, erster Punkt, den kann ich ja jetzt gar nicht einfach mal so liegen lassen. Also kurz vor dem Suizid zu stehen, ist wahrscheinlich die schlimmste Verzweiflung, in der ein Mensch stehen kann. Was waren deine Gedanken und wie bist du vor allen Dingen dann auch wieder aus diesen brutalst negativen Gedanken rausgekommen?
Naja, die Gedanken sind ja immer die gleichen. Das, ich glaube, jeder kennt das schon mal, wenn er irgendwie seinen Job verloren hat, wenn jemand, den man gerne hat, stirbt. Das sind immer so diese Themen, jemand nimmt dir etwas, was dir gehört. Und das ist eine unglaublich harte Situation, weil man sagt immer, wenn ich dir das Auto wegnehme, das Haus wegnehme und noch vielleicht dein Geld, dann bist du aber noch du. So, ich nehme ja nicht von dir etwas weg. Aber jetzt greife ich so stark in deine Privatsphäre ein, dass ich sage, ich verletze dich. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was hält einen noch im Leben? Und damals war das natürlich bei mir sehr, sehr stark meine Familie, die mich dann natürlich aufgefangen haben, wo ich aber am Anfang Probleme hatte, auch mich zu öffnen, weil der Erwartungsdruck ist natürlich hoch. Wir wollen ja auch irgendwie unseren Eltern oder allgemein im Leben, wir haben ja eine Vision, vielleicht ist es auch der Superheld, den wir mal sein wollten, und man merkt, okay, ich bin auf der falschen Bahn. Und dann geht es natürlich darum zu sagen, woran kann ich mich festhalten und wie kann ich mich wieder raufziehen. Das war für mich ein längerer Prozess. Ich bin sehr froh, dass ich mich da nicht weiter in diesen Bereich gezogen habe, sondern irgendwann habe ich mal in den Spiegel geguckt und habe gesagt, hey, warum bist du denn damals gestartet und du kannst mehr? Und davon willst du dich jetzt irgendwie hier runterziehen lassen? Da habe ich gesagt, nee, da muss es weitergehen. Ne?
Ich schreibe gerade mein neues Buch, wo ich Erfolgsfaktoren untersuche und mal gucke, ja, was zeichnet erfolgreiche Menschen aus und was sagt die Wissenschaft auch dazu? Kann man das überhaupt nachweisen? Weil ja, du liest ja selber viel auch in diesem Bereich und hast dich viel fortgebildet. Was man immer wieder sieht, ist schon auch ein starkes Warum. Und dein Warum hat man dir auf einmal genommen, ne? Dieses Warum. Genau. Profi-Basketballer zu werden, wahrscheinlich irgendwie mit der Vision in die NBA zu kommen, Ruhm zu haben. Ne? Also so ein richtig emotionales Bild hattest du sicherlich im Kopf und auf einmal, bam, zerplatzt das Ding. Wie hast du es geschafft, weil das ist ja schon auch eine zentrale Frage, auch wieder ein neues Warum zu finden?
Ich glaube, die Gefahr im Leben ist, dass man sich immer nur an eine Sache festklammert. Das ist ein Riesenproblem, weil die meisten Menschen von uns haben immer einen Traum. Und man sagt ja auch, man sitzt ja auch nicht unbedingt auf einen Stuhl mit einem Bein, sondern der hat vier Beine. Und da geht es natürlich auch ein bisschen darum zu sagen, hey, es gibt vielleicht nicht nur einen Weg im Leben, sondern es gibt auch A, B, C und D. Jetzt kann man wieder sagen, Gary Keller, the one thing, konzentriere dich auf eine Sache. Bin ich aber ehrlich gesagt ein Typ, man sollte auch einen Plan B haben. Nicht, dass es der richtige ist. Aber man muss auch sagen, es gibt noch einen Worst Case, einen Plan B, der auch zum Ziel führen kann. Und da war es für mich einfach so, dass ich mir dann mal runtergeschrieben habe und mir die Frage gestellt habe, was könnte für dich eine Alternative sein? Weil Sport war tot. Und wie du es eben so schön gesagt hast, ich hatte Situationen, da bin ich vor 10.000 Leute in ein Stadion reingelaufen. Da hatten Leute mein Trikot an, so, die jubeln dich an, du kriegst ein tolles Gefühl. Ja, und dann hast du im nächsten Moment, wird es dunkel. Ne? Und keiner sieht mehr dein Trikot, keiner interessiert sich mehr für dich. Du bist weg vom Fenster. Und damit muss man halt einfach umgehen. Und diese Stärke muss man, glaube ich, dann entwickeln, zu sagen, okay, pass auf, du hast aber eine Gabe bekommen, du hast irgendwie eine Stärke bekommen. Was kannst du jetzt noch alles tun? Ne?
Und wie ging es dann auch konkret in deinem Leben weiter? Also ich kann mir vorstellen, die Suche nach dem Warum, die Suche nach dem Purpose, nach der Bestimmung, das sind ja alles so Wörter, die dann immer fallen. Und wenn man so Erfolgsbücher liest, dann liest man schnell so, finde dein Warum, ja, und dann geht alles viel einfacher. Dann hörst du auf zu arbeiten, weil du tust ja nur noch Dinge, die du liebst. Ja, das klingt immer alles so logisch und so einfach, aber am Ende des Tages, glaube ich persönlich, ist das ganze Leben eine Reise nach dem Warum und auch ein Wechsel des Warums, so ein bisschen wie du es ja auch beschrieben hast mit den verschiedenen Beinen, weil ich will mal sagen, selbst so ein Lionel Messi, der hat wahrscheinlich sein Warum mit 3 Jahren entdeckt, ja,
wahrscheinlich,
Fußball gespielt und ist dem einfach gefolgt und hat nur noch Fußball gespielt und wurde dann der beste Fußballer aller Zeiten und jetzt ist er aber auch vorm Karriereende und jetzt hat er ja auch die Aufgabe zu gucken, okay, was jetzt mein nächstes Warum, ja, weil ansonsten sieht es wahrscheinlich auch nicht so schön aus, ja? Weil nur chillen wird ein Zugpferd wie Lionel Messi wahrscheinlich nicht können. Das wird ihn nicht erfüllen. Nicht, ne? Und gerade auch, wenn man sowas mal empfunden hat, wie du jetzt schon im Kleinen, aber Lionel Messi ja auf brutalster hoher Ebene, ne? Was Anerkennung angeht.
Ja.
Wie ging es bei dir weiter? dein Warum sozusagen zu entdecken und was ist heute auch dein Warum? Und vielleicht hast du ja dein wirklich endliches Warum auch noch gar nicht gefunden. Ich finde das auch gar nicht so eine Schande sozusagen, ja, weil das Leben eine Reise ist.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, glaube ich, ab dem Moment, wo dein Warum genommen wird, musst du dich erstmal auch mit dir selber beschäftigen können und auch Zeit da in zu investieren, das zu hinterfragen. Ich habe zum Beispiel damals mal eine Situation gehabt, ich bin alleine nach Ägypten geflogen. Empfehle ich niemanden. Warum? Nicht unbedingt das schönste Land, dann noch alleine und dann bist du ganz alleine in so einem Luxushotel. Ist schön, aber ab dem Moment musst du mit dir selber arbeiten. Und das ist natürlich ein Prozess und ich glaube, wir werden rund um die Uhr immer abgelenkt. Das Handy klingelt, der will was und du kommst ja gar nicht mehr in die Situation, mal wirklich zu sagen, wer bin ich, was will ich und wo möchte ich halt hin. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, warte mal, du bist doch gut in diesem sportlichen Bereich, das ist doch deine Leidenschaft, das macht dir doch Spaß. Was gibt es da für Möglichkeiten? Das heißt, ich habe meinen Kern nie verloren, sondern habe einfach überlegt, wo könnte dieser Kern noch drauf aufbauen? Und dann kam ich halt in diese ganze Gesundheits-Fitnessbranche zu sagen, hey, pass mal, warte mal auf, das könnte mir ja auch liegen. Und dann habe ich in dem Bereich studiert, habe natürlich dann später noch viel mehr Richtung Wirtschaft gegangen. Aber erstmal war das so der Kern, den ich weiter fortgeführt habe. Ne? Also kann man auch sagen, neu gepflanzt habe. Ne?
Ja, spannend. Mir hat mal jemand gesagt im Vertrieb, Maurice, stelle nur entweder ehemalige Sportler ein, Profisportler oder Soldaten, ehemalige Soldaten, weil die bringen den Grad an Disziplin mit, den du einfach brauchst im Vertrieb. Ne?
Ja.
Du bist ja auch offensichtlich sehr, sehr erfolgreich im Vertrieb, sonst wärst du nicht auf so eine Position gesetzt worden. Kannst du das wiederfinden? Wie suchst du Vertriebler aus?
Mhm. Sehr, sehr schöne Frage. Ich habe zuletzt mal gelesen, 85% der Top-Vertriebler weltweit waren früher Profisportler.
Krass.
Das heißt, man kann wirklich sagen, ich habe mal so einen schönen Satz gehört, die wollten damals schon punkten, die wollen heute punkten. Das hat sich nicht geändert. Ja. Ne? Also wer den Drang zum Korb hat, zum Tor hat, wie man es betiteln möchte, der wird das immer haben. Und ich glaube, wichtig ist zu schauen, welcher Charaktertyp ist das. Wir haben ja unterschiedliche Typen, die wir da zur Verfügung haben. Und als Vertriebler stelle ich immer sehr gerne eine Frage. Was würdest du tun, wenn ich von heute an dein Grundgehalt wegnehmen würde und ich würde dich nur auf Provision zahlen? Wie würdest du dich da fühlen? Und jeder, der nur ein bisschen an sich glaubt, wird sagen, kompensiere ich. Ja? Ist der Hebel dann größer? Alles klar, mache ich. Und Menschen, die davor Angst haben, werden immer mit dir über Grundgehalt verhandeln, aber nie über Provision. Und ich glaube, daran merkt man das. Und eine Lieblingsfrage habe ich auch sehr gerne. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gebe dir zwei Listen. Erste Liste sind 10 Kontakte drauf. Da wirst du bestimmt 8 Leute terminieren können. Die zweite Liste sind 500 Kontakte drauf. Die Qualität, die musst du herausfinden. An solchen Sachen siehst du ganz schnell, ob ein Mensch sagt, hey, pass mal auf, ich gehe die Extrameile und ich glaube daran, dass ich auch schaffe, diese Personen mit meiner Qualität zu begeistern. Und das ist, glaube ich, heutzutage eine sehr, sehr schwierige Frage, weil viele Personen trauen sich das nicht mehr zu oder wollen gar nicht mehr diese Extrameile gehen.
Vertrieb, ich hab's auch von der Pike auf gelernt. Ich habe Frustration erfahren, hoch 100 sozusagen, weil ich meinen ersten Vertriebsjob bei Resmio hatte. Das war ein Online-Reservierungstool für die Gastronomie in einer Zeit, wo niemand online reserviert hat. Also 3% der Reservierungen ging damals online und 97 eben übers Telefon. Und ich kam an, hey, guck mal, was ich für eine geile, innovative Lösung habe. Ne? Und dementsprechend ohne Verkaufsskills habe ich natürlich brutalst auf die Fresse bekommen und habe da gelernt, mit Ablehnung umzugehen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt. Viele gehen ja gar nicht in den Schmerz dieser Ablehnung rein, weil der tut weh. Und wir sind nicht gemacht, wir Menschen, für Ablehnung, weil ja auch Ablehnung irgendwann mal, vor was weiß ich, 10.000 von Jahren den sicheren Tod bedeutet hatte.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie hast du gelernt, mit Ablehnung umzugehen?
Also ich glaube, das Thema ist, man muss ein bisschen auch lernen, abgehärtet zu werden. Ich fand persönlich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte in meiner ersten Vertriebsposition fast 15.000 Cold Calls im ersten Monat gemacht. Damals war Datenschutz noch ein bisschen lockerer. Da war das alles noch möglich, dass du auch viele Leute aus der Vergangenheit anrufen durftest. Und ich glaube, die ersten 100 tun richtig weh. Weil man hinterfragt sich, man denkt sich, bin ich das, der jetzt irgendwie blöd ist? Ist das der Prozess? Was stimmt jetzt hier gerade nicht? Und ich glaube, jeder von uns kann das wirklich ja, gut unterschreiben, dass nach 2-3 Jahren Vertrieb man sich irgendwann denkt, ja okay, nein, jetzt lass mal anfangen, richtig zu kämpfen. Ne? Also du willst eigentlich, du weißt es nur noch nicht. Und meine Aufgabe ist es heute, dir das beizubringen. Und Ablehnung ist, darf man nicht persönlich so stark an sich heranlassen. Ich glaube, dann ist man auch falsch irgendwo im Vertrieb.
Ja. Dann interessiert mich auch bei dir mal, du bist immer super adrett gekleidet, siehst immer toll aus, gibt ja den Spruch auch, Kleider machen Leute. Ja. Setzt du das sehr bewusst ein? Hast du da Erfahrungen mitgemacht? Warum ist das so?
Ich glaube, gerade in Deutschland, und das ist mein Learning, ich befasse mich auch viel so mit dem Bereich Psychologie, Manipulationstechniken und etc. Und es ist super interessant, dass wenn man in Deutschland ein gewisses System befolgt und sich auch positioniert, kommt man schneller und deutlich besser nach vorne in Karrierestufen. Es ist wirklich so, und ich habe, das ist bestimmt jetzt schon 14 Jahre her, ein Buch gelesen über das Thema, wie man sich verhalten soll. Das hat viel mit Körpersprache zu tun. Ich glaube nicht, dass du jemanden etwas anziehen kannst, wenn er selber nicht fühlt. Also ich liebe Anzüge. Ich liebe es, weil ich bin der Meinung auch, du verkörperst etwas. Wenn du teure Autos verkaufst, einen Porsche, dann erwarte ich auch jemanden, dass der irgendwie adrett gekleidet ist. Wenn ich Mark Zuckerberg bin, dann kann ich auch cool sein, indem ich ein altes T-Shirt anhab. Aber das ist einer von 1000 oder einer von 1 Million. Okay, der darf sich das leisten. Oder wenn ein Mann ein schwarzes T-Shirt anhat, hat aber eine sehr schöne Uhr, dann ist das auch ein Statement. Aber auf diesem Weg dahin bin ich der Meinung, du solltest auch irgendwo das verkörpern, was du bist. Und deswegen, das ist bei mir, würde ich nicht sagen, unbedingt eine Masche, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sagt, es hilft mir. Weil jetzt muss man auch überlegen, ich bin jetzt 34, ich war das erste Mal als Geschäftsführer schon 25, hatte über 300 Mitarbeiter, habe schon über 25 Millionen Euro im Jahr so gesehen verwaltet. Ja, jetzt steht plötzlich jemand vor mir, der ist 55 und der hat 30 Jahre Berufserfahrung. Die Frage ist, hat er Erfahrung? Hat vielleicht nie gewechselt, also er war 30 Jahre in seinem Job. Und der sagt, okay, das ist ein 25-Jähriger. Warum zur Hölle soll ich den ernst nehmen? Und ich glaube, das ist schon ein Prozess, dass es hilft, da eine gewisse Sicherheit zu haben und zu sagen, das kann meine Rüstung sein. Ne? Und das kann mir irgendwo helfen, vielleicht eine gewisse Ebene dann zu fahren. Ja.
Es gibt den Satz, wenn du eine Jeans trägst, wirst du behandelt wie eine Jeans. Wenn du einen Anzug trägst, wirst du behandelt wie ein Anzug. Mhm. Und jetzt kann man, jetzt werden Leute sagen, oh, das ist aber oberflächlich. Ich denke mir dann immer so, ja, die Welt ist aber auch oberflächlich. Mhm. Und die einzige Wahl habe ich, oder die ich habe, ist zu sagen, ich verstehe das Game und ich setze jetzt diese Mittel ganz bewusst eben ein. Ich sehe das, zum Beispiel auch, was meine Autos angeht. Ich habe mehr als 750 Bücher vorgestellt in meinem Instagram-Profil über die letzten 5 Jahre oder was. Ja. Und was waren die erfolgreichsten Beiträge, die ich geschrieben habe? 2 Beiträge über Autos. Ja, das sagt so viel über diese Welt. Ja, und jetzt kann man sich darüber aufregen und sagen, oh, das ist ja oberflächlich, diese schlimme Welt. Ja. Oder man kann sie eben nutzen. Ne?
Korrekt.
Und ich habe über die Autobeiträge, ich glaube, 2000 Follower gewonnen. 2000 Menschen, die ich gewonnen habe. Von denen, das habe ich jetzt nicht so genau gemessen, aber bestimmt einige coole Leute in meinem Netzwerk jetzt sind. Ja. Und somit bin ich dankbar über diese Möglichkeiten und setze diese Möglichkeiten auch immer sehr gezielt ein und trigger damit auch gerne Leute, ja, weil sie funktionieren. Hast du ähnliche Erfahrungen hier auch gemacht?
Ja, man muss sich jetzt zum Beispiel mal eine Brand angucken wie Louis Vuitton, bestes Beispiel. So, jetzt kann man ja sagen, es gibt ja immer 3 Stufen, in denen man verkaufen kann. Und wir kennen ja alle von The Wolf of Wall Street das Thema Create Urgency. Also schreib deinen Namen auf, du hast keinen Stift, schade. Viele verkaufen aber, dass die sagen, pass auf, keine Ahnung, anstatt du hattest jetzt vorher in deinem Wohnzimmer 5 Stühle, ich habe jetzt einen Tisch, der hat 6 Stühle. Und denkst dir, das ist jetzt kein Highlight. So, jetzt ist aber die Situation, und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, wie kann ich bewusst beim Verkauf diverse Themen einsetzen und wie kann ich auch meine Marke und meine Brand repräsentieren. Louis Vuitton verkauft Taschen und auch ganz viele andere Sachen. Was ist daran besonders? Schöne Materialien, schönes Design. Nein, es ist die Brand. Es ist das Gefühl, was ich verkaufe. Es ist das, was der Kunde nachher tragen möchte und zeigen möchte. Und auch die machen das in Perfektion, dass die sagen, sorry, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann musst du gehen. Dann kaufst du halt woanders. Sehr arrogant. Und auch nicht jeder wird das gut finden. Das darf jeder für sich entscheiden. Aber natürlich nutzt man auch irgendwo den Trigger im Verkauf, zu sagen, hey, wenn ich eine richtige Positionierung habe und wenn ich auch irgendwo eine Marke habe, dann ist es halt besser und einfacher zu verkaufen. Und na klar, das Thema Autos triggert Leute, weil vielleicht aus Neid, vielleicht aus Sehnsucht, das sind unterschiedliche Gründe. Ne?
Mhm. Finde ich ganz spannend bei Louis Vuitton. Ich habe mal gelesen, steht auch auf der Webseite bei denen, überall, wo Louis Vuitton im Sale ist, ist ein Plagiat. Louis Vuitton macht nämlich keine Sales.
Genau.
Ja. Und das finde ich, ein schönes Beispiel für diese Premium oder noch höher als Premium Positionierung. Was kannst du für Tipps geben in Bezug auf Positionierung?
Ja, also Positionierung wird immer wichtiger. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten mal eine Statistik, jetzt gerade so Zielgruppe 16 bis 35. Die hören uns noch genau 1,7 Sekunden auf Social Media zu. Das heißt, wenn ich jetzt sage, herzlich willkommen, ich bin Maurice Bock. Okay, das war's. Das war's. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist so brutal geworden. Und jetzt setzen wir da jemanden hin, der ist vielleicht ein CEO, hatte ich vorhin das Beispiel erzählt, aus einem DAX-Unternehmen, seit 40 Jahren, der ist top. Der ist richtig top. Der setzt sich da hin und sagt, schönen guten Tag, Damen und Herren, ich bin XY. Fängt an, über seine Lebensgeschichte zu erzählen. Dann swiped jemand weiter und dann sieht er gerade, wie ein kleiner Hund kackt. Und der hat das hundertefache an Aufrufen. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass man heutzutage schauen muss, wie kann man seinen professionellen Charakter, auch das, was man kann und was man auch weitergeben will, mit irgendwo kleinen Hooks, mit Triggern verbinden, so dass man sagen kann, es kreiert Aufmerksamkeit und Qualität. Das ist gar nicht so einfach. Und dabei ist eine Positionierung ganz, ganz wichtig. Jeder von uns kennt das Thema Elevator Pitch. Kannst du in 30 Sekunden sagen, wer du bist, was du machst und wie du weiterhelfen kannst? Viele können das nicht. Also das ist so elementar wichtig, dass ich das weiß, wofür ich stehe. Und dann sagen manche, ja, aber das machen ja Leute schon auf dem Markt. Okay, warum gibt es Coca-Cola? Ne, warum gibt es Pepsi? Hätten ja auch damals sagen können, lass ich. Coca-Cola gibt es ja schon. So, jetzt trinken wir hier eine Fritz-Cola. Warum gibt es die noch auf dem Markt? Ne? Und das sind diese ganzen Themen, also Positionierung meiner Meinung nach in den nächsten 10 bis 15 Jahren, Personal Brand wird ein immenses Thema werden. Ja, weil gerade auch das Thema, heutzutage braucht man mindestens 7 bis 10 Touchpoints, bevor Leute überhaupt mit dir, du hast es mal so schön gesagt, ne? Netzwerk ist das Wichtigste. Manche sehen das dann nach 3 Jahren. Das hast du vorher schon 1000-fach gesagt. Es hört dir keiner mehr zu. Also kontinuierlich immer wieder deine Message bringen auf eine Art und Weise, dass Menschen sagen, hey, der ist auch interessant. Und deswegen ist Positionierung und Branding so unglaublich wichtig.
Ich hatte heute auch eine lustige Geschichte tatsächlich. Ich habe ja zum 1.6. die Andrea eingestellt bei mir zur Vollzeit-Video-Content-Creatorin und sie macht für meinen Kanal MB Maurice Borg bei Instagram viele Videos, aber auch ganz viel zum Thema die wichtigste Stunde. Mhm. Und diese Frau hat die brutalste Kreativität, die ich kenne. Ja. Und heute hat sie ein Video ausgegraben von unserem Mastermind im Orient, wo der Halil auf unserer 3-stöckigen Yacht, die wir uns da gemietet haben, so einen Freundentanz hinlegt. Ja. Und dann hatte sie irgendwie geschrieben, POV, wenn du dir jetzt noch den Preis von DWS gesichert hast und lebenslang Sonderkonditionen, denn die gibt es halt nur noch bis zum 3.9. Ja?
Ja.
Und bei dieser Mastermind war tatsächlich auch ein Gast dabei. Ich mache es immer so, dass so ein kleines Kontingent für Gäste quasi auf diesen Mastermind-Reisen auch sind, die nicht bei DWS sind. Aber ich sage immer, die Gefahr ist groß, dass du dann irgendwann auch zu DWS willst, weil wenn du mal so viele positive Menschen kennengelernt hast, dann vermisst du das irgendwie. Ja? Und das ist tatsächlich so, ich glaube, die Quote ist aktuell bei über 90% derer, die da teilgenommen haben, die haben sich dann irgendwann bei DWS beworben, meistens direkt nach der Reise. Aber der Marc eben nicht. Und der Marc schrieb mir heute eine Nachricht, du Maurice, ich habe heute diesen lustigen Halil da tanzend in meiner Timeline gesehen. Ja. irgendwie muss ich mich jetzt auch endlich mal bewerben, ja. Und ich dachte, wie krass ist denn das, ja? Also so ein, ich sag mal, so ein Nonsens-Video, was sozusagen gar keinen Bezug jetzt so wirklich hat, was einfach vielleicht Lebensfreude, Spaß ausstrahlt, ja, für das ich ja auch stehen will und die, glaube ich, auch nie vor nie weg sein sollte im Leben, führt dazu, dass er sagt, jetzt ist der Punkt gekommen. Mhm. Und so habe ich es ganz oft, ja, auch hier im Podcast von den Zuhörern. Podcast ist, glaube ich, inzwischen der Nummer 1 Kanal geworden für Bewerbung in meinem Netzwerk, die wichtigste Stunde. Und da gibt es einige, die sagen, ey Maurice, ich höre das seit 2 Jahren. Ja. Ich kenne alle Folgen. Aber genau der eine Satz in der Folge 300, na gut, 300 gibt es noch nicht, ich glaube 291 oder so sind wir, der hat mich jetzt so getriggert, dass ich das mache. Und ich selber fühle mich ja schon so wie so ein Leierkasten, weil ich kann die Sätze ja langsam selber nicht mehr von mir hören. Aber ich denke mir dann immer, das hat ja mein Gegenüber nicht verdient. Mein Gegenüber, der Zuhörer jetzt, der hat meine volle Energie für dieses Thema Umfeld, die wichtigste Stunde, Netzwerk verdient, weil es ihm so extrem weiterbringen wird. Und ich persönlich habe immer dieses Bild im Kopf von so einem brennenden Streichholz, ja, was so frisch angezündet wird. Und diese Energie will ich in meine Stimme legen und nicht dieses abgebrannte Streichholz, weil es schon 2000 Mal dieses Thema Umfeld gepitcht hat. Ja. Wie kriegst du diese Energie immer wieder rein bei Themen? Weil wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt frage, Homesplace, warum soll ich denn da Kunde werden? Ja, das kannst du ja wahrscheinlich dich auch nicht mehr hören. Ja?
Das ist eine super gute Frage, weil gerade wenn du hast ja auch gesagt, wie gesagt, bei dir hast du ja auch ein großes Thema vertriebliche Werdegang. Die Frage ist auch so ein bisschen, wie schaffe ich jeden Monat mich wieder zu motivieren? Ja? Weil, weiß ich nicht, du hast am Ende des Monats das große Ziel, Umsatz X zu erreichen. Und dann am 1. klingelt jemand an der Tür und sagt, wir starten wieder bei Null. Und du denkst dir gerade, du bist noch in deinem Bademantel und denkst dir so, 6 Stunden bin ich gerade im neuen Monat, herzlichen Dank, jetzt starten wir wieder bei Null. Und ich glaube, das ist ein riesen Mindset, sich immer wieder zu motivieren. Und für mich war ein großer Gamechanger zu sagen, woher kriege ich meine Energie? Damals hat mir das Thema Miracle Morning extrem geholfen, das Buch. Das war so einer der ersten Bücher, da kannten wir uns noch gar nicht. Danach habe ich dann gedacht, oh warte mal, Maurice fängt ja genau bei dem Punkt an. Da hattest du damals meine Aufmerksamkeit bekommen. Und sich die Frage zu stellen, jeder hat auf so einem unterschiedlichsten Level zu sagen, woher kriege ich meine Energie? Woher kriege ich diese tägliche Energie, die mich wieder pusht, die mich wieder motiviert, wo ich morgens aufstehe und sage, let's go. Und ich glaube, das ist so elementar wichtig. Viele Leute, und das hatte ich gestern Abend erst beim Training, wie lange machst du noch? Keine Ahnung. Was ist mit dir heute passiert? Was ist denn los mit dir? Du bist gerade am Trainieren. Adrenalin pur. Du kannst jetzt Gas geben. Du kannst jetzt hier was erreichen. Du willst doch gut aussehen. Also, was ist denn los mit dir? Und das sieht man immer wieder. Und diese Leute beschäftigen sich einfach gar nicht damit zu sagen, woher kriege ich diese Energie? Woher kriege ich diese Feuer, dass ich wieder so ein Streichholz jedes Mal wieder anzünden kann? Ne? So einfach, gehst mit dem Auto tanken, zack, rein damit, das Ding fährt wieder. Aber wo ist denn deine Tankstation? Wo ist die denn? Die musst du finden, das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich glaube, da würden wir heute den Rahmen sprengen, jetzt da tief einzugehen. Aber ich glaube, wir alle, gerade bei DWS gibt es ja unglaublich viele, die einfach zum glücklicherweise sich gefunden haben, zusammen. Und immer wieder an diesem Thema halt auch arbeiten und zu sagen, hey, ich kenne meine Energiequelle. Und spätestens der Frank macht's mit uns, also von daher kriegen wir da genug Energie, ne?
Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, was deine Tankstellen so sind.
Bei mir sind mittlerweile die Tank, also Sport immer schon ein Riesenthema gewesen. Komischerweise war ich jetzt die Tage in der Schweiz wandern. Hättest du mir das vor 8 Jahren erzählt, dann hätte ich gesagt, okay, wo gibt es denn da die Beachbar? Gibt es denn da vielleicht auch einen kleinen Swimmingpool, wo ich mich entspannt sonnen kann? Nee, also das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Ich mache wirklich eine Mischung aus gesunden Essen, Meditation, Wandern, Saunieren ist ein Riesenthema bei mir und Sport. Und ein Riesenaspekt ist immer, man sagt, ab dem Moment, wo du energiegeladen bist, ist auch immer das, alles, was du tust, das Richtige. Also zum Beispiel, wenn ich als Speaker auftrete, wenn ich Coachings gebe, wenn ich Vorträge gebe, ich kann mich noch an DWS erinnern, da hatte ich, soweit ich weiß, über 80 Leute im Impulsvortrag und ich habe mir gesagt, deine Challenge wird heute sein, du willst am Ende dieser 1,5 Stunden, dass da maximal 2, 3 wegjumpen. Weil gerade bei Zoom, die Leute gehen einfach raus. Das ist was anderes, wenn du im Saal bist und die Leute sagen, warte mal, der geht. Warum? So, das ist schwierig. Aber das ist so gefährlich bei Zoom oder bei Teams, es ist so hart, weil die Leute können einfach gehen. Da gibt es kein Feedback. Das heißt, ob du gut bist oder nicht, siehst du relativ schnell. Und nach diesem Call war ich so energiegeladen. Ich werde das nie vergessen. Ich bin nach Hause gefahren und ich habe 2-3 Mal richtig laut geschrien, weil ich gesagt habe, das war so geil. Das hat mir so viel Bock gemacht. Und ich glaube, jeder von uns muss dieses Thema finden, wo der sagt, weißt du was, ich könnte das jetzt noch 10-fach machen. Es wird mich nicht belasten. Und das ist eine Challenge. Ich glaube, da muss jeder selber an sich arbeiten.
Ich finde noch einen Punkt spannend, da will ich eine eigene Erfahrung teilen, den hast du gerade aus dem Vertrieb wieder gespiegelt, diesen Punkt, jeden Monat von null anzufangen. Mhm. Vielleicht gibt es dann auch noch Jahresziele und vielleicht habe ich meine Jahresziele, wenn ich gut bin, im September schon erreicht, aber spätestens im Januar holt mich diese Falle wieder ein, wieder komplett von null anzufangen. Ja. Und ich war selbst auch immer sehr starker Provisionsempfänger. Ich war genau der Typ, den du beschrieben hast, der eben fragt, können wir Fixum nicht lassen und maximal Provision, was gibt es da für Möglichkeiten? Mir war immer wichtig, in Verhandlungen zu sagen, ich will aber ungecapped sein. Also wenn ich erfolgreich bin, dann will ich auch ohne Ende verdienen können. Ja, da sehe ich nicht ein, warum mein Erfolg sozusagen limitiert sein soll. Ja. Und das fand ich aber schon auch über die Jahre extremst anstrengend, weil natürlich Ziele gehen immer weiter nach oben, ja, und du fängst halt immer wieder von null an. Und das laugt schon auf eine Art aus, oder mich hat es zumindest auf eine Art ausgelaugt. Und das habe ich jetzt gemerkt mit meinem Unternehmen Die Wichtigste Stunde, wo ich so viele zufriedene Mitglieder habe, die jedes Jahr verlängern. Und wir sind ja gerade im 4. Jahr und quasi jeder Monat jetzt habe ich eine Gruppe, die verlängert ins 2. Jahr. Ich habe eine Gruppe, die verlängert ins 3. Jahr, eine, die ins 4. Jahr verlängert und eine, die neu anfängt.
Ja.
Ne? Und nur bei den Neuanfangenden muss ich quasi noch aktiv strampeln, bei den anderen, die verlängern. Ne? Mhm. Und da sie so zufrieden sind, verlängern die meisten.
Ja.
Und jetzt bekomme ich erstmal den Eindruck, ich habe das gar nicht bewusst so kreiert. Ja? Ich habe da nicht gesagt, ich will jetzt das coolste Businessmodell überhaupt machen. Aber ich habe es zufällig genau getroffen, weil sozusagen Abo-Modell, bei DWS ist es nicht so, dass sich das automatisch verlängert. Ja, da ist kein Auto-Renewal drin, ja, sondern ich frage dann schon auch proaktiv nach, weil ich will im Grunde auch kein Fitnessstudio für Persönlichkeitsentwicklung sein, wo du irgendwie 2000 Mitglieder irgendwann hast und 200 gehen vielleicht noch aktiv zum Training und 1800 Leichen sind da irgendwie, sondern ich will halt wirklich ein aktiver Kern sein. Deswegen frage ich proaktiv nach. Aktuell stelle ich mir schon aber auch die Frage, weil eben die Verlängerungsquoten so hoch sind, entsteht eigentlich nur massiv Arbeit für mich.
Ja.
Und die meisten verlängern ja sowieso. Also könnte ich theoretisch auch so ein Auto-Renewal irgendwann mal einbauen. Aber das ist im Grunde mein Freiheitskicker gewesen. Ja? Der macht mich wirklich frei, weil was ist, wenn ich mal, und das ist ja beim Vertrieb dann auch oft so, wenn du mal nicht kannst, wenn du mal Monate ausfällst, ne? Wenn du mal, was auch immer im Leben passieren mag, ja? Wenn du einfach nicht kannst vielleicht auch. Und das war jetzt mein Freiheitskicker. Ja? Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe das ein bisschen so wie einen Leistungssportler. Also jemand, der erfolgreich sein will, hat einen Leistungssportler-Aspekt. Das heißt, nehme ich jetzt mal LeBron James, einer der besten Basketballer so auf unserem Planeten. Der hat einen Körper, den muss er pflegen. Der ist jetzt mittlerweile 39 und der will immer noch mit den richtig Guten zusammenspielen. Und ähnlich hast du das, habe ich das, haben das andere, die Leute, die erfolgreich sind und auch noch erfolgreich werden wollen oder weiter nach vorne kommen wollen. Dein Körper ist das größte Gut. Und sowohl psychisch als auch körperlich musst du auf Höchsttüren Möglichkeit haben, immer wieder aufzudrehen. Ganz einfach ist, das bedeutet Pflege. Das gute Auto muss auch gewartet werden. Und deswegen sehe ich das ähnlich wie du. Man muss halt so ein bisschen schauen, immer wieder auf den Aspekt, was ist der Treiber? Ne? Was ist der Treiber bei dir tagtäglich? Wo gibt es die Energie? Und gerade im Vertrieb ist das natürlich eine Höchstbelastung. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, wie schaffe ich dann nicht zu denken, das ist ein Sprint, sondern wie ein guter Marathonläufer, wie schaffe ich die ganze Etappe zu schaffen? Und das ist natürlich eine Challenge. Ne?
Ja. Ich hatte gerade letztens so einen lustigen Fall. Ich weiß gar nicht, in Bezug auf welche Ausgabe persönlich das noch war. Das überlege ich gerade. Aber der Gedanke war, ich habe irgendwie überlegt und meinte, oh, soll ich mir das jetzt leisten? Und da ging es irgendwie ums Thema Gesundheit bei mir. Ja? Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel war oder ein Gerät oder was auch immer. Und ich habe mich so ertappt bei dem Gedanken, wie ich überlegt habe, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und auf der anderen Seite habe ich mir ein Ferrari bestellt, wo in der Konfiguration eine Möglichkeit besteht, eine einzige Felge zu wählen, die irgendwie 10.000 Euro pro Felge kostet. Ja? Und dann dachte ich so, was bist du denn für ein Trottel? Ja? Bei deiner Gesundheit überlegst du gerade. Und wenn wahrscheinlich die Konfiguration fällig ist für deinen Ferrari, dann sagst du, oh nee, 10.000 passt für eine Felge. Ja? Sieht ja richtig geil aus. Ne? Und ich weiß ja von dir, dass du so einen extremen Fokus auf das Thema Gesundheit, Körper hast. Du hast gerade schon gesagt, so Körper, der muss auf Hochtouren laufen können. Was investierst du alles für deinen Körper?
Ja, also ich glaube, ich würde ganz gerne eine ganz kleine Geschichte dazu erzählen, weil das passt so unglaublich gut, was jeder mal mitnehmen kann. Und diese Geschichte kannst du auch wirklich gut anwenden dann auf das Thema Vertrieb. Also jeder, der überhaupt irgendwie Lust hat, sein Produkt zu verkaufen, sollte jetzt ein bisschen mal zuhören. Also eine ganz, ganz interessante Geschichte ist, die ich vor 3 Jahren gehört habe. Und das hat mir so ein bisschen mein ganzes Mindset verändert. So, stell dir mal vor, du bist Freitagabend mit deinem Auto unterwegs. Und wir lieben alle unser Auto. Ne? Je nach Modell, wir lieben es. Es ist Freitagabend, es ist 21 Uhr. Und es fängt vorne an zu qualmen. Du denkst dir, ach Gott. Am Wochenende wollte ich vielleicht mit der Familie an den Strand fahren, was auch immer. Und du findest gerade so noch eine Werkstatt. Fährst dahin, der war eigentlich schon am Abschließen. Denkst dir, mein Gott, das ist ja wirklich, also das ist ja jetzt wirklich lebensgefährlich vielleicht, mit diesem Auto zu fahren. Und er sagt, ja, ich wollte gerade schließen, aber ich gucke mir das Auto mal ganz kurz an. Ist vielleicht jetzt in meinem Fall Jaguar gewesen. Und er guckt sich an und sagt, boah, also vorne, weiß ich nicht, kenne mich jetzt im Auto nicht so gut aus, Zylinder, irgendwas ist kaputt. Du, Lukas, das ist lebensgefährlich. Gut, dass du heute noch gekommen bist. Und denkst du, boah, zum Glück hat er noch auf. Ich frage ihn, kannst du mir das heute noch reparieren? Ich sage dir ganz ehrlich, ich wollte eigentlich zumachen. Schwierig. Aber könnten wir hinbekommen, weil der nächste Händler wäre jetzt in 300 Kilometer entfernt. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, das wird heute mehr kosten. Du sagst dir, weißt du was? Das ist mein Leben, das ist mein Körper, das ist mein Risiko, kann ich eingehen. Er sagt, maximal hättest du damit noch 50 Kilometer fahren können, dann hätten die Bremsen versagt. Und du denkst dir, boah, hab ich ein Schwein heute gehabt. So, was machst du? Du guckst vielleicht nochmal ganz kurz, checkst nochmal, ist wirklich alles zu um dir herum? Und am Ende wirst du natürlich sagen, ich mache es. Warum? Du hast keinen Bock darauf, dass das Ding nicht fährt. Jetzt ist meine große Frage, wie viele Leute fahren aber nach Hause und sagen, weißt du was, ja, mein Rücken ist zwar kaputt, aber mal übernächste Woche. Wie viele Leute haben Herzprobleme und sagen, weißt du was, Stückchen Kuchen esse ich ja trotzdem noch. Und das große Learning ist daran, wenn es um das Thema Materialismus geht, um dein Auto, das größte Gut, das ist alles lebensgefährlich, was du da tust. Hauptsache, das Ding funktioniert, egal was es kostet. Aber wenn es um deine Gesundheit geht, da sparen wir. Und da sagen wir, weißt du was, die Anmeldung im Fitnessstudio, die Massage, naja, ich habe gerade eine Rechnung bekommen, das mache ich übernächste Woche. Aber fürs Auto hast du alles gemacht. Jetzt schmeiße ich dein Handy runter. Der Bildschirm geht kaputt. Wie schnell wirst du dieses Handy reparieren? Und das ist das Thema. Was sind wir bereit? Und da gab es eine interessante Statistik mal. Da haben sie Personen, über 50.000 Leute gefragt, würdest du für 1.000 Euro einen neuen Fernseher haben wollen? Oder du möchtest, kannst das in präventive Maßnahmen stecken, wie Massagen etc. Was schätzt du, wie viel Prozent haben den Fernseher genommen?
90?
95%. Und das ist super erschreckend. Und das ist halt das Thema, was investiere ich selbst in meinen Körper, das, was ich brauche, um leistungsfähig zu sein, um auch natürlich meinen Teams die Energie zu geben, die sie verdient haben. Dass man halt sagen kann, das ist jetzt nicht Lukas, der um die Ecke kommt, und der ist einfach durchgebrannt, abgebrannt, sondern der hat Bock. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, sich zu fragen, wie du eben so schön gesagt hast, gebe ich vielleicht mal die 50, 100 oder auch 500 Euro für mich aus, weil am Ende eines Tages ist das ja der Hebel, um mehr zu leisten. Ne?
Was sind in dem Bereich Gesundheit die besten Investitionen für dich gewesen?
Also hauptsächlich waren das bei mir so das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also das Thema zu sagen, wie kann dein Körper trotz hoher Belastung immer wieder funktionieren. Das heißt, was brauchst du vielleicht vom Schlafen, was brauchst du morgens? Also was kannst du grundsätzlich tun? Wir gehen jetzt sehr stark in das Thema Ernährung rein, aber ich trinke zum Beispiel seit 10 Jahren meinen grünen Smoothie morgens. Das ist so mein Ritual, um fähig zu sein. Da sind ganz viele unterschiedliche Materialien drin. Und ich war, glaube ich, das letzte Mal erkältet vor 9,5 Jahren. Ich bin nie krank. Also wenn du mich mal krank willst, kriegst du 1.000er von mir. Das wird kaum passieren. Ich habe auch das Mindset, ich werde nicht krank. So. Mein Mindset existiert. Jeder kann das für sich so behandeln, wie er möchte. Und ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, ich muss jetzt unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, sondern es geht um einen kontinuierlichen Prozess. Es ist genauso auch so, du wirst ja nicht über Nacht erfolgreich. Es ist ein kontinuierlicher Prozess zu sagen, ich bin bereit, in mich zu investieren, in mein Unternehmen zu investieren, in meine Beziehung zu investieren, kontinuierlich. Und nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur gestern, sondern immer wieder. Und das war einfach mein größtes Learning, zu sagen, da muss man Geld in die Hand nehmen. Sei es 50 Euro, sei es 500 Euro, sei es auch 5.000 Euro für die Reise, die dir sehr gut tun wird.
Ich habe vor, ich glaube, einigen Monaten auch bei Die wichtigste Stunde von dir gelesen, dass du die Entscheidung getroffen hast, stärker in dieses Thema Personal Branding auch zu gehen. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, du arbeitest als Angestellter, als Sales Director. Was machst du denn jetzt nebenbei noch? Warum hast du das entschieden, da mehr zu machen?
Ja, also hauptsächlich, da sind wir wieder bei dem Thema Impuls. Ich habe mir gesagt, ich starte dieses Thema nicht, um aktiv etwas zu verkaufen. Weil wenn man immer diesen Umsatzgedanke dabei hat, das mache ich schon 70 Stunden die Woche. Es wäre auch mal schön, ein paar Stunden zu investieren, wo ich einfach nur sage, ich gebe. Und ich habe mir einfach gemerkt, es inspiriert mich, wenn ich Menschen einfach erstmal Content geben kann. Und jeder kann entscheiden, finde ich den gut oder nicht. Wenn du mich nicht magst, ist es auch legitim, weil ich kann ja jedem gefallen. Und für mich ist der Aspekt nach 15 Jahren, dass ich sage, hey, ich glaube, ich bin auf dem Level, dass ich sagen kann, ich darf auch gerne über diese Themen reden. Wenn du für ein großes Unternehmen auch schon große Marketingkampagnen aufgestellt hast, die millionenfach von Menschen gesehen haben, dann bist du an irgendeinem Punkt, wo du sagst, ja, jetzt traue ich mir das zu, aber auch Leuten Punkte zu geben, Tipps zu geben und die zu pushen. Weil am Ende ist es ja wie ein gutes Training. Wenn der andere dadurch erfolgreicher wird, was schadet es sich? Es hilft dir ja eigentlich nur. Es hilft dir, etwas aufzubauen, eine Brand aufzubauen, dass Leute sagen, hey, den finde ich gut, dem folge ich mal. Das heißt, für mich war eher der Aspekt, das zu sehen, zu sagen, als Energielieferant und als Hobby zu sagen, das möchte ich gerne pushen und kreieren. Natürlich ist der Aspekt Speaker, Persönlichkeit und zu fördern, auch bei mir ein großes Thema, Feedback dazu bekommen, aber tendenziell war es einfach das Thema Hobby. Also für mich war es wirklich, dass ich zu sage, das wird ein Hobby und was daraus entsteht, ähnlich wie bei DWS, zeigt die Zeit. Und ich glaube, das ist der gesündeste Weg, neben deinen ganzen, ich sag jetzt mal, Rädern, die sich drehen, die Geld produzieren, dass du auch Sachen hast, die einfach Leidenschaft sind. Und am besten verbindest du beides miteinander.
Ja, es ist auch meine Erfahrung und ich kriege es auch ganz oft mit. Ich bin in so vielen Masterminds und Austauschen und höre Gedanken von Menschen und ich kriege immer wieder den Gedanken mit, wie kann ich jetzt monetarisieren? Wie kann ich jetzt mit Instagram Geld verdienen? Wie kann ich mit LinkedIn Geld verdienen? Kann ich mit TikTok Geld verdienen? Ja, und da ist jemand, der macht seit 3 Wochen Content auf dieser Plattform, ja? Und dann denke ich mir immer, Alter, das wird nicht funktionieren. Daran glaube ich nicht. Ja? Ja. Ich glaube daran, dass wenn du gerne gibst, wenn du Spaß dran hast, weiter sozusagen Menschen weiterzuentwickeln, dann kannst du dort auch erfolgreich werden in diesem Influencer-Game, wenn man das mal so nennen mag.
Ja.
Wenn dieser Impuls aber nur daher rührt, dass du damit Kunden gewinnen willst, dass du damit Geld verdienen willst, dann glaube ich einfach nicht daran, dass das passieren wird. Und dasselbe ist ja hier auch mit meinem Podcast zum Beispiel. Ich habe den Podcast tatsächlich damals gemacht, angefangen. Das waren Instagram-Livestreams und jemand sagte mal zu mir, ey Maurice, ist geil mit den Livestreams, aber wenn ich die verpasst habe, dann immer bei Instagram IGTV anzuklicken, dann muss immer die App offen sein, um das zu hören. Ich mache das immer beim Joggen. Kannst du das nicht auch als Podcast hochladen? Und ich so, oh ja, gut, ist ja schon Arbeit jetzt, jedes Mal dann das auch noch runterzuziehen. Aber mache ich. Klingt irgendwie plausibel, mache ich für dich. Ja? Ich habe damit gar kein Geld verdient oder sonst was davon gehabt. Hab das gemacht. Dann haben sich andere bedankt. Und immer wieder habe ich von immer mehr Menschen Dankeschön gehört. Und immer mehr die Sätze wie, ey Maurice, ey, du hast mir so einen Impuls gegeben. Durch dich habe ich mit Immobilien angefangen. Durch dich habe ich in Aktien investiert. Durch dich bin ich den Schritt in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Durch dich habe ich angefangen zu meditieren. By the way, Meditation am Samstag, na, das schaffen wir gar nicht mehr, ist ja heute schon Freitag. Will ich auch immer zu begeistern, diesen Schritt zu gehen. Und da lade ich immer wieder auch Leute zur Meditation ein. Also folgt mir gerne da bei Instagram auch mal. Da weise ich immer wieder drauf hin. Aber dieser Punkt des Gebens, der muss vorrangig sein. Und alles andere kannst du dann irgendwann machen, wenn du dann eben auch entsprechende Reichweiten hast. Ja, dann kommt es auch von selbst. Ja, ich habe wie durch Zufall irgendwann gesagt, ach, jetzt spreche ich mal am Anfang so eine kleine Werbung für ein Projekt von mir, für die wichtigste Stunde ein, für meine Smart Seller Academy, für eine Mastermind-Reise, also für all die Projekte, die ich so vorantreiben will. Und da habe ich gemerkt, wow, da kommt ja richtig was. Ja? Ist das auch deine ähnliche Intention, habe ich jetzt rausgehört, erstmal in dieses Geben reinzugehen?
Hundertprozentig. Ich habe genug Projekte, die sehr, sehr erfolgreich laufen, wo ich einfach sage, das will ich weiter pushen. Aber ich möchte in meiner Freizeit selbst bestimmen, wo ich sage, da möchte ich geben und Leute inspirieren. Und vielleicht hast du das bei mir gesehen. Mittlerweile ist es ja bei mir so, ich teile täglich neue Reels. Und da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ist dieses Gefühl von, ach, jetzt nur 10.000 Aufrufe für das Reel, dafür, dass ich Samstagabend noch schön von 18 bis 22 Uhr Reels gedreht habe. Und der Algorithmus etc. ist sehr undankbar, weil du einfach unglaublich viel geben musst, bevor du überhaupt mal ausgespielt wirst. Und ich glaube, da zahlt es sich aus und wird sich auch auszahlen, dass man einfach sagt, die Leute, die wirklich gut sind, die werden auch dranbleiben. Und deswegen ist es natürlich auch schön, es gab da mal so eine Statistik, wenn man jemanden nicht gut findet, dann erzählt man das 17 Leuten und wenn man jemanden gut findet, dann erzählt man das 2 Leuten. Und ich würde mir auf Dauer mal wünschen, dass die Leute, wenn die einen gut finden, mal das ganze Thema umdrehen und sagen, hey, nee, ich erzähle es 17 Leuten. Das ist aber so ein bisschen Mentalitätssache. Aber klar, definitiv, bei mir ist erstmal der Punkt zu sagen, geben, geben, geben. Jeder darf entscheiden, ob er es gut findet oder nicht. Ne?
Ja, schöne Vorlage, um mal hier den Aufruf zu starten. Wenn ihr den Podcast feiert, würde es mich sehr freuen, wenn ihr heute mal 2 Leuten diesen Podcast weiterleitet. Ich glaube, das wäre ein brutaler Uplift, wenn das tatsächlich mal jeder machen würde. Ja. Aber ja, wahrscheinlich ist es so, ne? Dieses Negative, ich kriege es auch immer wieder mit bei Reels oder bei Beiträgen von mir. Ich hatte letztens den erfolgreichsten LinkedIn-Beitrag meines Lebens und 90% der Kommentare waren negativ, die irgendwie, also ging um das Thema Schulden, gute Schulden. Ja. Ich habe geschrieben, yes, weitere 700.000 Euro Schulden. Und habe das ein bisschen ausgeweitet und dann waren viele sehr negative Kommentare drunter, aber über 500 Kontaktanfragen von vielen Unternehmern, bekannten Persönlichkeiten sogar, oder CEO von Delivery Hero und so weiter. Also wirklich Leute, die auch spannend hier für den Podcast sind. Und dann wurde mir mal bewusst, ey, du brauchst diese Leute, die sich darüber aufregen, die kommentieren, weil die befüttern letztendlich den Algorithmus, dass du die Menschen auch erreichst, die du eigentlich willst. Ja, ja? Genau. Also so. Und das ist, glaube ich, die große Challenge auch bei Social Media. Du darfst nicht dahin kommen, dass du versuchst, keinen irgendwie vor den Kopf zu stoßen, dass du versuchst, allen irgendwie zu gefallen, weil dann passiert gar nichts. Dann wirst du meines Erachtens nach keinen Erfolg haben. Und ich finde mich da auch gerade immer mehr in der Rolle. Ich versuche immer drastischer zu werden, immer provokanter zu werden und werke, wie ich immer erfolgreicher bei Instagram werde. Ich habe jetzt vor kurzem auch die 30.000 Follower überschritten. Also es funktioniert immer besser. Aber damit muss man auch erstmal umgehen lernen. Ähnlich wie im Vertrieb mit diesen, mit dieser Ablehnung. Ja? Ja. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, Social Media und negativen Dingen?
Ja, absolut. Ich war ja früher viel, viel mehr noch privat in diesem Bereich Fitness unterwegs. bin dann immer weiter in diesen Bereich Vertrieb gegangen. Also ich habe immer mehr von meinem Beruf gezeigt und weniger von meinem Privaten. Jetzt verbinde ich das alles miteinander. Und ich glaube, die ersten Reels, die ich hochgeladen habe, hatten direkt 16.000 Aufrufe. Und mir haben 4 Leute geschrieben, warum hast du so eine enge Hose an? Und ich dachte mir in dem Moment, warte mal, das ist das Einzige, was du gerade aus meinen Videos mitgenommen hast? Einer hat mir geschrieben, du, ich sehe deine Eier. Weil ich mir gedacht habe, also schön, dass du darauf achtest. Und da musst du dir wirklich die Frage stellen, also das catcht dich jetzt gerade. Und manche Leute haben mir provokante Sachen geschrieben, aber ich habe mal so einen schönen Satz gehört. Ab dem Moment, wo Neid im Raum ist, heißt es, dass du gefährlich bist. Weil wie ein Fußballer, der steht vorm Tor und er kann Tore schießen. Und den greife ich an. Eine Flachfange, der um die Ecke steht, der auf der Bank sitzt, den ignorieren alle. Also es ist auch ein gutes Zeichen, dass du irgendwo auf den richtigen Weg bist. Und ich glaube, da muss man halt auch wirklich lernen, jeder, der jetzt hier irgendwie zuhört und auch sagt, ich bin Unternehmer, ich möchte eine Personal Brand aufbauen, ich möchte mein Produkt nach vorne bringen, ich probiere auch eine Preisbildung zu finden, muss man ganz ehrlich sagen, mach strukturiert dein Ding und schau, dass du drumherum nicht immer wieder dich ablenken lässt von 2, 3 Meinungen. Weil die wird es immer geben und eher, wie du schön gesagt hast, es ist eher gut, dass die da sind, weil das zeigt, dass du irgendwo richtig bist. Ja, weil dann kreierst du Momentum und dieses Momentum, wie im Vertrieb, führt dazu, dass du größer, schneller und weiter springen kannst. Und dafür sind natürlich strukturell ganz viele Sachen immer notwendig. Du gibst da ja auch super viel Zeit rein. Aber klar, das ist ein Riesenthema. Mhm.
Was mich nochmal interessieren würde, du bist total tief im Vertriebsgame drin. Du beschäftigst dich ultra viel mit Verkaufen, mit der Fähigkeit zu verkaufen. Ich weiß von dir, dass du viel liest, viel Fortbildung machst und das seit zig Jahren wirklich. Wo siehst du im Jahr, was haben wir, 2024, wo siehst du derzeit die 5 größten Fehler im Verkaufen, im Vertrieb?
Ja, du hast das eingangs so schön gesagt. Ich würde auf Punkt Nummer 1 direkt das Thema stellen, du denkst direkt an Umsatz. Es wird immer schwieriger, vielleicht kennt ihr noch alle das Thema Affiliate-Marketing. Das war damals so schön, bestimmt vor 5 oder 10 Jahren. Das heißt, ich habe eine Anzeige geschaltet und habe direkt gesagt, Umsetzungsbewusstsein, du musst jetzt kaufen. Und die Leute haben gesagt, oh, das Buch kostet 4,99, kaufe ich. Heute ist es so, der Kunde fragt sich, warte mal, was ist das für ein Buch? Kann ich 2, 3 Seiten mal lesen? Wer ist denn der Autor? Gibt es zu dem Autor vielleicht schon ein paar Videos? Also es wird viel mehr hinterfragt. Der große Fehler Nummer 1 ist, du willst direkt jetzt, hier und gleich Geld machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Dann das Punkt Nummer 2 ist, du gibst dir keine Mühe mehr, zuzuhören und Vertrauen aufzubauen. Menschen wollen heutzutage Geschäfte mit jemandem machen, den sie mögen. Sympathie in einem Deal sind oft 60-65%. Das heißt, wenn du mich nicht magst, dann wirst du gar nicht mit mir Geschäfte machen. Ein Freund von mir, der ist wirklich Multimillionär, wohnt in Monaco, alles richtig gemacht. Und der hat zu mir gesagt, Lukas, die besten Deals mache ich, wenn wir angeln gehen oder wenn wir Sushi essen, wenn wir am Strand sitzen. Und nach dem 2. oder 3. oder 4. Treffen sagt mal jemand, sag mal, was machst du denn eigentlich? Das interessiert keinen, was du machst. Ach, warte mal, was machst du auch? Du bist nett, wir machen was zusammen. Das dauert 5 Minuten, dieses Gespräch. Und danach geht es wieder um Sushi, Angeln, was auch immer. Boot fahren, Lamborghini fahren, was auch immer. Und er sagt, Business entsteht nebenbei. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, dass Leute, die wirklich Bock auf dich haben, auch wirklich gucken, was bist du für ein Typ? Was bringst du mir als Mensch auch mit? Baust du Vertrauen auf? Bist du wirklich interessiert? Und deswegen, das sehe ich so als Fehler Nummer 2, dass wir da einfach sehr schnelllebig sind. Und es wurden mal fast die 50 besten Verkäufer gefragt, wenn es nur eine Sache gibt, was du beherrschen solltest, was wäre das? Und die haben gesagt, zuhören. Und das ist Punkt Nummer 3, du hörst nicht zu, du bist mit dem Kopf schon im nächsten Gespräch. Das heißt, wie man so schön sagt, wenn du zuhörst, kriegst du Informationen, kannst damit agieren. Wenn du den ganzen Tag redest, dann wiederholst du nur das, was du gesagt hast. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und ab dem Moment, wo ich zuhöre, kriege ich ja die Informationen, die ich brauche. Und das ist so für mich der Punkt Nummer 3. Du bist einfach gar nicht interessiert. Der Kunde merkt das. Das Thema Nummer 4 ist das Thema Preisbildung. Ist für mich ein Riesenthema. Wenn du der Meinung bist, du musst Discounte geben, hat mal jemand zu mir gesagt, da war ich letztens auf einer Reise in London, der hat so gesagt, if you need to give discounts, fix your product. weil er gesagt hat, warum gibst du Discount? Ist dein Produkt so schlecht? Also der hat mich wirklich angeguckt und meinte, warum gibst du Rabatte? Und das fand ich so schön zu merken, weil ich habe dann irgendwie gedacht, ja stimmt, er hat eigentlich recht. Rabatte gibst du doch dann, wenn um dich herum du das Gefühl hast, ich habe Angst, ich muss irgendwie agieren. Würdest du jetzt Leute anrufen und würdest sagen, weißt du was, DBS kostet nicht mehr ein Tausender, ich mache das jetzt für 299, dann würde meine erste Frage sein, was hast du rausgenommen? Machst du weniger? Bist du dir nicht mehr sicher? Aber wie viel von uns geben Rabatte? Super viele, weil wir Angst haben. Und das ist für mich auch ein Riesenfehler. Und das Letzte ist das Thema, dass du dir keine Mühe gibst bei deinem Thema Brand und Positionierung und auch Leute zusätzlich zu erreichen. Das heißt, ich sage immer, du hast einen Kanal, du willst verkaufen auf diesen Kanal. Aber du brauchst drumherum hundertprozentig noch 3, 4, 5 Kanäle, auf denen du einfach Vertrauen raufschiebst. Dein Podcast, YouTube, vielleicht Events, die du anbietest und, und. Das heißt, ich sage, ich habe ein Auto, aber dieses Auto, da habe ich ein kleines Video zu abgedreht. Testbericht. Neben diesem Auto hast du zusätzlich, keine Ahnung, noch ein kleines Modell, das kann ich mir nach Hause schicken lassen. Nicht nur das, du hast auch eine Möglichkeit, eine kleine Lektüre darüber zu bestellen. Und wenn es dann zur Probefahrt kommt, dann bist du schon abgeholt. Dann weißt du schon, hey, das Drumherum habe ich verstanden, das Produkt ist mir schon ein bisschen klarer geworden. Und wenn du einfach nur in diesem Verkaufskanal drin bist, dass du sagst, hier Probefahrt, jetzt kauf, werden auch viele Leute nicht mehr zuhören. Also es ist eine sehr, sehr große Mischung aus diesem Thema, dass Menschen einfach immer weniger Aufmerksamkeit dir schenken, sagen, ich kenne dich nicht, ich vertraue dir nicht, weil, und das ist die schönste Statistik, wir sehen teilweise bis zu 10.000 Werbeanzeigen am Tag, bewusst oder unterbewusst. Und da sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich die Frage, darf ich dir weiterhelfen, da sagst du, nein. Warum? Ich schütze mich. Ich will nicht mehr kaufen. Und da müssen wir rauskommen. Und das wird ein Riesenaspekt. Und ich gebe da auch den Tipp, mal so an das Thema Einzelhandel. Hört auf, diesen Satz zu fragen, darf ich Ihnen weiterhelfen? Die Leute antworten automatisch mittlerweile schon auf Nein. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und da muss ich, glaube ich, auch insgesamt sehr, sehr viel in diesen diversen Dienstleistungen ändern. Ne?
Ich habe das tatsächlich auf dem Hinweg hier auch wieder gemerkt. Ich habe so eine einen spannenden Gedankengang gehabt. Erst, ich wollte mein Auto waschen, weil ich komme kaum mehr zum Auto waschen, weil Aaron hat aktuell keine Lust der hat irgendwie so ein kleines Trauma. Ich habe den irgendwann mal mit in die Waschanlage genommen und dann steckst du da drin und da war alles laut, da hat er geweint und ich so, fuck, jetzt stecke ich hier drin. Ja. War vielleicht doch ein bisschen früh, ihn da mit reinzunehmen. Und jetzt sagte ich, jetzt bin ich mal wieder alleine unterwegs, jetzt fahre ich zur Tankstelle und wasche das Auto. Dann war es aber so dermaßen voll, dass ich gesagt habe, nee, also da jetzt irgendwie eine halbe Stunde anstehen, das ist zu teuer. Ja, dann setze ich mich lieber noch eine halbe Stunde irgendwo hin mit dem Laptop und arbeite. Ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir so, es gibt ja hier im KDW in Berlin ein Parkhaus und unten gibt es immer so eine Dienstleistung, die dir dein Auto machen. Und ich dachte mir so, aber da war mein Mindset noch so, das ist aber immer teuer. Ne? Das ist ja viel mehr als die Waschanlage.
Ja.
Aber ich dachte mir, Maurice, was ist das für ein limitierender Glaubenssatz hier gerade? Du kannst da die halbe Stunde jetzt arbeiten. Du weißt ja auch gar nicht, ich wusste auch nicht, was das kostet. Fahr doch mal dahin, frag mal nach, was das kostet. Ich rief dann eben noch an, was kostet denn das? Dann meinte er, ja, weiß ich nicht, muss ich mir angucken, was für ein Auto wärst du und so weiter. Okay. Dann sage ich, ja, weiß ich nicht, also weiß schon, was für ein Auto fahre, Porsche Taycan, was kostet das? War vielleicht die falsche Aussage dann, ja, für den Preis. Dann meinte er, ja, so irgendwie so 70 Euro. Ich fuhr dann vor, ich meinte, ja, ist in Ordnung, ich fuhr vor, er meinte, 80 Euro. Ja. dann habe ich das gemacht und dann fand ich so cool, wie die da das Auto gewaschen haben und im Hintergrund war so deren Logo und ich meinte zu ihm, du, pass auf, schick mir mal später ein Video. Mach mal ein einminütiges Video.
Ja.
Ich mache Werbung für dich. Ich habe ein großes Instagram-Profil. Ich mache Werbung für dich. Und mein Auto davor, machst du dein Logo schön rein und ich mache Werbung für dich. Dann schickte ich ihm im Anschluss, haben wir WhatsApp ausgetauscht. Er wollte sich dann melden, wenn er fertig ist. Ja. Und ich schrieb ihm dann Rechnung im Übrigen bitte auf die wichtigste Stunde GmbH. Dann schrieb er, du brauchst bei mir nicht zu zahlen, weil du ja Werbung für mich machst. Und dann habe ich wieder gemerkt, ey krass, ich habe es überhaupt nicht gemacht, um das jetzt kostenfrei zu kriegen, sondern ich wollte ihm einfach was Gutes tun, weil ich schon gesehen habe, Bewertungen waren jetzt auch nicht so gut bei Google. Ja? Also vielleicht braucht der Junge ein bisschen Unterstützung.
Ja.
Und ich wollte einfach nur helfen. Und dann kam das Leben wieder mir so entgegen. Ne? Und das passiert mir ständig im Leben. Ja? Und da finde ich ein total wichtiges Learning, mal rauszugehen und nicht immer zu überlegen, was habe ich denn davon, dass es dich jetzt gibt, sondern was kann ich geben? Und bei mir ist wirklich ganz krass und das ist auch einer der wichtigsten Learnings im Netzwerken, reinzugehen und zu fragen, wie kann ich jemandem helfen? Und je mehr ich helfe, desto mehr kommt immer mehr zurück. Ich mache inzwischen 6-stellig im Jahr nur mit Deals, die aus meinem Netzwerk an mich rangetragen werden. Ich muss kaum noch was tun. Und das ist jetzt im Alter von 37. Wenn ich so weitermache, sind wahrscheinlich mit 45 diese Deals 7-stellig, die ich nur über mein Netzwerk verdiene. Ne? Aber das mache ich nicht, um zu verdienen. Das kommt dann irgendwann zurück.
Ja.
Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht mit diesem Netzwerkgedanken?
Ja, total. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ist mit der Bankerfamilie, mit den Rothschilds befreundet, sehr gut befreundet. Und ich habe ihn damals in einem Luxus-Fitnessstudio kennengelernt. Da sind wir wieder bei dem Thema Netzwerk. Wo halten sich Menschen auf, die vielleicht ein bisschen anders denken? Und dazu gehören auch Luxus-Fitnessstudios, nicht nur der China's Club und etc., sondern auch wirklich, weil ich meine auch Personen, die erfolgreich sind, wollen trainieren. Das heißt, die gehen nicht zu McFit, die gehen zu Fitnessstudios, die ein bisschen mehr drumherum bieten. Und den habe ich damals aus Spaß kennengelernt und er hatte seine Flasche vergessen. Und ich war da und warum auch immer, hatte ich mir eine neue Flasche gekauft. Und ich habe ihn da gesehen und habe mir gedacht, weißt du was, der will bestimmt was trinken. Und ich habe jetzt noch eine alte Sprudelflasche dabei und ich habe ihm einfach meinen Becher geschenkt. Ich dachte, weißt du was, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum dieser Impuls da war. Und er hat gesagt, wie schenkst du mir den Becher? Er war komplett perplext. Ich sagte, naja, weil ich habe noch eine Flasche, nimm den. Und seitdem ist das einer sehr guten Freund von mir und der hat mittlerweile mir Deals gebracht, wo ich dran partizipiere, wo wir von Renditen über 50% im Jahr sprechen, die passiv bei mir laufen. Diese Flasche, ich weiß nicht, wie viele 1000 Flaschen ich schon mir davon kaufen könnte, ich habe ihm nur diese eine geschenkt. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir breiter sind zu sagen, ey, ich gebe diese Impulse, so what, auch wenn nichts rauskommt, es tut einfach mal ganz gut. Und wie man so schön sagt, hinter diesen ganzen Momenten versteckt sich eigentlich was. Aber du wirst nie sehen, was sich versteckt, wenn du es nicht probierst. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel mit der Waschanlage. Ne? Weil klar, 70 Euro waschen, können wir sagen, ist viel. Aber was ist viel? Da sind wir wieder bei dem Thema Rabatten. Wenn er sagt 5, glaubst du, das Auto wird gut gemacht? So, also immer die Frage, was ist viel? Ne?
Lukas, Zeit schon wieder verflossen hier in unserer Podcast-Folge. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch. War ein schöner Einblick auch über in dein Leben, in deine Gedanken. Wo kann man mehr von dir erfahren? Hast du schon vorhin angerissen, Instagram ist, glaube ich, ein Kanal von dir. Wo soll man dir folgen?
Ja, sehr gerne. Also alle, die Lust haben, ein bisschen mehr zu erfahren, sehr, sehr gerne auf meinen Instagram-Kanal. Da wird täglich diesbezüglich immer wieder Content geteilt. Ich würde mich einfach erstmal freuen, wenn Personen mir da folgen und einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Mehr erwarte ich da gar nicht. Das würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Sonst tendenziell ist da alles verlinkt. Dementsprechend wird man das schon finden.
Ansonsten von mir wie immer der Hinweis, den Podcast zu abonnieren. Ich kriege immer wieder mit, dass diesen Podcast Leute hören, aber noch nicht abonniert haben. Also bitte den Podcast abonnieren, diese Podcast-Folge teilen. Spotify-User bitte direkt auf die Folge gehen und einen Kommentar schreiben. Könnt auch einfach ein Smiley hinsetzen. Hauptsache, da rotiert es ein bisschen. Ja, der Algorithmus will befriedigt werden. Wir haben ja heute auch über das Thema gesprochen. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Podcast-Folge.